Liebe Gemeinde, vor einigen Wochen, da standen wir zusammen mit den Kindern an einem besonderen Ort, nämlich am hinteren Zaun der deutschen Botschaft in Prag. Und wir schauten gebannt durch die Gitterstäbe, weil wir an die Geschichte dachten, die sich dort abgespielt hatte. Man sieht in den idyllischen Garten wunderbar gepflegte Rasenflächen, umgeben das Botschaftsgebäude, das sogenannte Palais Lobkowitz. Im Hintergrund, nur 10 Fußminuten entfernt, erhebt sich die Prager Burg mit dem alten Schloss und dem herrlichen Dom. Es ist erst 20 Jahre her, dass sich hier in diesem Garten der Villa Lobkowitz etwa 4000 Menschen dicht an dicht drängten. Im Sommer 1989 wurde diese deutsche Botschaft zur Zuflucht für viele deutsche Männer, Frauen und Kinder aus der damaligen DDR. Ins sozialistische Ausland, wie man das nannte, durften sie ja noch reisen. Und einige haben es gewagt. In Prag angekommen, näherten sie sich der westdeutschen Botschaft. Und weil man immer damit rechnen musste, dass die Straße vor der Botschaft von tschechoslowakischem, damals ja noch tschechoslowakischem Militär und Polizei bewacht wird, darum schlich man sich von hinten an, wartete auf den richtigen Moment und kletterte dann über den Zaun der Villa Lobkowitz. Viele von Ihnen haben das im Fernsehen mitverfolgt. Wer es geschafft hatte, befand sich plötzlich auf dem Boden der Freiheit. Hier auf dem Gelände der deutschen Botschaft, da hatte das tschechische Militär keinen Zugriff. Hier war exterritoriales Gelände. Hier war Deutschland mitten in der Tschechoslowakei. Und das heißt, wer es in diesem Garten gestanden hatte, der stand nun unter dem Schutz der deutschen Botschaft und des deutschen Grundgesetzes. Er war rechtlich gesehen zu Hause in Deutschland angekommen. Obwohl mitten in Prag, umstellt und beobachtet von Polizei und Militär eines kommunistischen Machtapparates, bedrängt von der Forderung, doch herauszukommen und in die alten Verhältnisse zurückzukehren. Und da draußen, da drohte die Zwangsrückführung in die DDR, da drohten Repressalien und möglicherweise die Einkerkerung in den Stasi-Knast. Aber hier drinnen, da war man in Sicherheit, geschützt vom deutschen Recht, und geborgen hinter dem hohen Zaun der Villa Lobkowitz. Als es die ersten hierher geschafft hatten, da verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Von Mitte August bis Ende September 1989 stieg die Zahl der Flüchtlinge dort in der deutschen Botschaft auf fast 4000 Menschen an. Unvorstellbar. Sie kampierten im Garten in Zelten des Deutschen Roten Kreuzes und teilweise im Botschaftsgebäude. Niemand konnte und durfte sie hier hinauswerfen. So lebt der Glaube. So lebt der Christ. So lebt die Gemeinde Jesu mitten in der Welt. Wir werden angefochten und bedroht, beobachtet und eingeschränkt. Wir sind umgeben von den Mächten und Strukturen einer weithin gottlosen und manchmal auch gottfeindlichen Welt. Und doch sind wir in Sicherheit. Diese Sicherheit ist nicht immer bequem und komfortabel. 4000 Leute zusammengedrängt in einem großen Garten. Aber wir leben exterritorial als Christen, mitten in dieser Welt und sind dieser Welt und ihren Gesetzen doch nicht unterworfen. Wir sind brave Staatsbürger, dort, wo es nicht gegen das Wort Gottes ist. Aber wir sind dieser Welt nicht mehr unterworfen. Man will uns zurückrufen in die alten Verhältnisse, mit Drohungen und Verlockungen. Aber zurückkehren bedeutete zurück in die alte Knechtschaft, zurück in die alte Fremdbestimmung. Der Glaube aber ist frei, weil er schon jetzt, weil er schon hier auf dem Boden, nein, nicht nur des deutschen Grundgesetzes, sondern des göttlichen Grundgesetzes stehen und leben darf. Wir sind schon jetzt frei in Christus, auch wenn unsere Augen noch nicht weitersehen können als bis zum Zaun. Wir sind schon jetzt sicher und geborgen, auch wenn die letzte große Ausreise noch bevorsteht und bewältigt werden muss. Bedrängt und doch frei, das ist die typische Situation der Christen, wie sie auch im Hebräerbrief beschrieben wird. Bedrängt und doch frei und geborgen in Christus. Die wunderbare, übernatürliche Kraft des Glaubens. Mit diesem Thema setzen wir heute nochmal fort. Nachdem in unserer Predigtreihe ja zuletzt so viel vom Glauben die Rede war, in der Predigtreihe über die Apostelgeschichte, wollen wir jetzt im August in einem Exkurs über Hebräer 11 nochmal genauer verstehen, was für ein Glaube das ist, von dem die Bibel spricht. Und letzten Sonntag hatten wir schon begonnen und gesehen, welche übernatürliche Kraft Gott in diesen Glauben hineingelegt hat. Wir hatten gesehen, erstens, der Glaube ist eine übernatürliche Gewissheit. Eine übernatürliche Gewissheit erkennt natürlich auch noch Zweifel, weil wir noch in dieser Welt sind. Aber er klammert sich an die Verheißung, er lebt schon jetzt mit dem, was Gott in der Zukunft schenken wird. Übernatürliche Gewissheit. Und dadurch ist die Situation schon jetzt wirklich verändert. Und dann hatten wir gesehen, zweitens, der Glaube hat ein übernatürliches Verständnis. Wer zu Jesus findet, der bekommt eine große Horizonterweiterung. Der wird auch in intellektueller Hinsicht nicht dümmer, sondern klüger. Nicht engstirniger, sondern weitsichtiger. Und dann das Dritte, dieser Glaube findet übernatürliche Informationen, weil er Gottes Offenbarung in der Bibel ernst nehmen und verstehen darf. Das alles wird in Hebräer 11 beschrieben. Aber damit ist das Potenzial, damit ist der Reichtum des biblischen Glaubens noch lange nicht ausgeschöpft. Und heute Morgen in dieser Predigt werden wir noch drei weitere Qualitätsmerkmale dieses lebendigen Glaubens kennenlernen. Und wir setzen unsere Zählung darum einfach mit 4, 5, 6 fort. Also was der Glaube sonst noch findet. Und Sie werden sehen, wieder geht es nicht um eine Spezialausrüstung für irgendwelche besonderen, herausgehobenen Christen mit speziellen Aufgaben, sondern was der Hebräerbrief hier beschreibt, das ist die Ausrüstung, die der lebendige Gott jedem seiner Kinder schenkt. Das hat er versprochen. Es ist der ganz normale Glaube. Und so lesen wir noch einmal diese Verse aus Hebräer 11, 1 bis 6. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Das werden wir nächsten Sonntag genauer anschauen. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte, und durch den Glauben redet er noch, obwohl er doch gestorben ist. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Soweit. Herr Jesus, und jetzt bitten wir dich, dass du uns weiterhilfst, in diesen Versen deine Wahrheit zu finden. Amen. Die übernatürliche Kraft des Glaubens, Teil 2. Der Glaube ist eben nicht nur eine übernatürliche Gewissheit, hat nicht nur ein übernatürliches Verständnis, findet nicht nur übernatürliche Informationen, sondern viertens, der Glaube empfängt ein übernatürliches Zeugnis. Ein übernatürliches Zeugnis. Durch diesen Glauben, steht hier in Vers 2, wie er hier beschrieben ist, haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Eine interessante Formulierung. Jeder von uns hat in seinem Leben schon genügend natürliche Zeugnisse empfangen. Über manche haben wir uns mehr gefreut, über andere weniger. Einige dieser Zeugnisse wurden jetzt vor den Sommerferien ausgehändigt. Abi-Zeugnisse, Gesellenprüfungszeugnisse. Natürliche Zeugnisse. Aber alle diese natürlichen Zeugnisse sind zweitrangig gegenüber dem übernatürlichen Zeugnis, das Gott dem Glauben versprochen hat. Der Glaube empfängt ein übernatürliches Zeugnis. Das können wir nicht in unserer Zeugnis- und Dokumentenmappe abheften, aber dieses Zeugnis ist bei Gott dokumentiert. Das ist das größte Zeugnis, was ein Mensch überhaupt erhalten kann. Wenn Gott über sein Leben diese Bemerkung setzt, der gehört zu mir. Deinen Glauben erkenne ich als echt und wahr an. Was für ein Zeugnis. Sie kennen das bei Lederprodukten, da steht dann oft das Gütesiegel echt Leder drauf. An einem Portemonnaie oder einer besonders schönen Tasche. Echt Leder. Und wo dieses Siegel dranhängt, da wird dem Portemonnaie bezeugt, hier in der Sprache des Hebräerbriefs, bescheinigt, würden wir sagen. Das ist wirkliches Leder. Das Gütesiegel zeigt, dieses Produkt ist echt. Es ist geprüft und bestätigt. Und genauso empfängt der Glaube ein Gütesiegel von Gott. Das ist mit diesem Zeugnis hier gemeint. Echt Glaube, echt Christ, das ist gemeint. An diesem Gütesiegel hängt alles, darauf kommt alles an. Mit diesem Gütesiegel kommt man in den Himmel. Ohne dieses Gütesiegel ist man am Ende in der Hölle. Paulus hat immer wieder gesagt, ich lebe nicht im Urteil der Menschen, sondern in Gottes Urteil. Es kommt nicht darauf an, was die Menschen mir für Siegel anhängen oder auch nicht anhängen, sondern welches Siegel Gott mir schenkt. Und dieser Glaube, von dem hier geredet ist, der normale christliche Glaube, der empfängt dieses Gütesiegel von Gott. Und im Hebräerbrief ist das so wichtig, dass das wie eine Klammer unser ganzes Kapitel umschließt. Das sehen Sie schon in den Versen, die Ihnen hier vorliegen. Ja, durch diesen Glauben, Vers 2, haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen, können auch sagen, Gottes Gütesiegel empfangen. Und dann Vers 4, Abel wurde bezeugt, dass er gerecht sei. Und bei Henoch in Vers 5 wird gesagt, ihm ist bezeugt worden, ihm ist bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Immer geht es um dieses Gütesiegel. Der Glaube empfängt ein übernatürliches Zeugnis. Und in Vers 39, das haben Sie jetzt nicht mehr auf Ihrem Zettel, aber da gibt es eine Zusammenfassung über alle genannten Vorbilder des Glaubens, die hier in Hebräer 11 stehen. Und wissen Sie, was das am Ende dann heißt, so unterschiedlich ihre Biografien im Einzelnen aussah, dann steht in Vers 39, diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen. Sie haben alle dieses Zeugnis gekriegt, alle dieses Gütesiegel, echt Glaube, echt Christ, ein echtes Kind Gottes. Und dieses Gütesiegel, das will Gott jedem schenken. Und wenn Sie zu Jesus Christus gehören, wenn Sie wirklich im Glauben ihm verbunden sind, wenn Sie Vergebung Ihrer Schuld durch Jesus Christus empfangen haben, dann haftet dieses Gütesiegel jetzt schon an Ihrem Leben. Das ist also das Vierte. Der Glaube empfängt ein übernatürliches Zeugnis. Jetzt kommt das fünfte Kennzeichen. Der Glaube führt uns ja nicht nur zu Informationen, sondern der Glaube führt uns auch zu einer Person. Das ist ganz wichtig. Und das ist der fünfte Punkt. Der Glaube lebt in einer übernatürlichen Beziehung. Der Glaube lebt in einer übernatürlichen Beziehung. Wenn Sie Christ sind, dann leben Sie in einer übernatürlichen persönlichen Beziehung. Lassen Sie uns das in Vers 6 etwas genauer ansehen. Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Hier haben Sie drei Kennzeichen einer persönlichen Beziehung. Man möchte jemandem wohlgefallen. In jeder guten persönlichen Beziehung will der eine dem anderen gefallen. Und dann das nächste. Man möchte zu ihm kommen. Und dann das dritte Kennzeichen dieser persönlichen Beziehung, welche ihn suchen, zu jemandem kommen, jemandem gefallen. Das sind alles Kennzeichen einer ganz persönlichen Beziehung. Schauen Sie, wie anders verhält sich da der Moslem gegenüber Allah. Allah ist ganz fern. Allah ist völlig transzendent und jenseitig. Zu Allah könnte man niemals in eine persönliche, lebendige Verbindung treten. Wie anders ist es hier bei dem lebendigen Gott. Schauen Sie, der Gott der Bibel, der ist unendlich. Und er ist persönlich zugleich. Er ist ewig und allmächtig. Und er ist ganz persönlich. Und dieser lebendige Gott sucht nun eine persönliche Verbindung zu seinen Menschen, die er als persönlich einzigartige Individuen geschaffen hat. Das ist das große Geheimnis. Und das war auch so wichtig für die ersten Empfänger des Hebräerbriefs in ihrer bedrängten Situation. Der lebendige Gott sieht deine Lage. Er kennt dich ganz persönlich. Und das gilt für uns ganz genauso. Der heilige Gott kümmert sich persönlich um dich. Du lebst als Christ in einer übernatürlichen, lebendigen Beziehung. Das machen wir uns oft gar nicht klar. Das können wir auch gar nicht so nachvollziehen, aber es ist wahr und es ist die Grundlage dafür, dass wir persönlich beten dürfen. Spurgeon, der große englische Prediger, hat es einmal so ausgedrückt. Er hat gesagt, ihr könnt zu Gott kommen, wann ihr wollt. Wegen eines verlorenen Schlüssels oder eines geschwollenen Fingers. Oder wegen eines Wortes, das euch eben jetzt wehgetan hat. Nichts Kleines ist für einen Vater in dem, was sein Kind quält. Zitat Ende. Nichts Kleines ist für einen Vater in dem, was sein Kind quält. Das wird jeder Vater bestätigen. Also, und so ist Gott. Er kümmert sich persönlich. Es ist eine übernatürliche, aber wirkliche Beziehung. Der Glaube hat eben nicht nur Zugang zu Informationen, sondern zur Person Gottes. Der Christ lebt in einer persönlichen Verbindung mit dem heiligen Gott und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das ist ja die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes, dass er uns in diese persönliche Beziehung hineinführt, dass er uns mit hineinnimmt in das Mitleben mit dem Vater, mit dem Sohn. Und dazu hat uns ja Gott auch den Heiligen Geist gegeben. Also schon im Alten Testament hatte Gott ja einzelnen Menschen diese persönliche Beziehung zu ihm ermöglicht. Denken Sie nur an Abraham, was dem Gott alles gesagt hat. Oder denken Sie an den Text, den Bruder Nordzig uns gerade über Mose vorgelesen hat. Ja, 2. Mose 33, 11. Der Herr redete mit Mose wie ein Mann mit seinem Freund. Das waren natürlich besondere heilsgeschichtliche Situationen. Die haben dann teilweise auch Träume gehabt, richtig Gottes Stimme gehört. Das waren Ausnahmesituationen. Aber die persönliche Beziehung, die schenkt Gott uns genauso. Diese innige persönliche Verbindung will Gott jedem seiner Kinder gewähren. Und den Beweis dafür finden Sie hier unter anderem in diesen sehr persönlichen Beschreibungen von Vers 6. Da sehen wir, Glaube bedeutet zu Gott kommen. Sich Gott nahen kann man das auch übersetzen. Der muss zu Gott kommen. Und wissen Sie, das heißt mehr als nur einem Bekenntnis zuzustimmen. Das gehört dazu. Dass ich bestimmten Grundlagen zustimme, die Gott mir offenbart. Aber Glauben ist noch mehr. Glauben heißt, dass ich persönlich zu Gott komme. Das steht immer wieder im Hebräerbrief. Lasst uns hinzutreten zu Gott. Ein Christ ist jemand, der persönlich zu Gott gekommen ist und immer wieder kommt. Das erste Mal sind sie zu Gott gekommen bei ihrer Bekehrung. Damals, da hat Gott sie gerufen und sie haben diesen Ruf gehört. Und sie sagen, ja, ich komme. Ich komme zu dir, Herr. Ich beuge mich vor dir. Ich binde mein Leben an dich. So wie ich bin, komme ich zu dir. Da sind sie das erste Mal zu Jesus gekommen. Und seitdem leben wir mit Gott, dürfen wir immer in seiner Nähe sein und dennoch werden wir auch in dieser beständigen Beziehung immer wieder zu ihm kommen, nämlich jeden Tag im Gebet. Unser Leben mit Gott ist ein beständiges bei ihm sein und zu ihm kommen. Wenn Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Gott will, dass du jeden Tag zu ihm kommst, dein Herz vor ihm ausschüttest. Er ist immer da. Er ist immer bei dir. Und doch darfst du auch immer wieder ganz bewusst zu ihm kommen. Das ist doch wie in menschlichen Beziehungen auch. Ich weiß von meiner Frau, dass sie immer für mich da ist, dass sie immer bei mir ist. Und doch gibt es auch Situationen, und es ist wichtig, dass ich immer wieder zu ihr komme, dass wir immer wieder ganz, ganz bewusst auch den direkten, alltagsbezogenen Kontakt zueinander aufnehmen. Und so ist es auch mit Gott, dass wir zu ihm kommen, beständig kommen. Und dann gibt es da das endgültige Kommen. Wenn wir endgültig nach Hause kommen von der langen Reise, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, wenn wir am Ende ganz zu ihm kommen, um für immer und ungetrennt bei ihm zu sein. Ein Christ ist jemand, der persönlich zu Gott kommt. Und ein Christ ist jemand, der Gott auch persönlich sucht. Das steht hier auch in Hebräer 11, Vers 6 am Ende, dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Und für suchen könnte man auch übersetzen, ihm nahen, denen, die seine Nähe suchen. Wann haben Sie das erste Mal Gott gesucht? Als er Sie gezogen hat. Als er Ihnen deutlich gemacht hat, dass Sie ein verlorener Sünder sind. Und auf dem Weg Ihrer Bekehrung damals haben Sie ihn das erste Mal gesucht, bewusst. Vielleicht vorher schon unbewusst. Und Sie haben dann sich an seine Vergebung geklammert. So wie der verlorene Sohn. Und wurden gerettet und angenommen. Sie haben ihn gesucht. Und seitdem suchen wir Gott immer wieder. Wir suchen ihn beständig. Wir suchen seinen Willen im Alltag. Wir suchen seine Kräftigung, seinen Mut, seinen Trost, seine Nähe. Und das heißt, kindlich zu glauben. Kindlich zu glauben bedeutet ja nicht kindisch zu glauben. Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht eintretet in diese persönliche Vertrauensbeziehung zu Gott, zu ihm kommen Tag für Tag, ihn suchen, seine Nähe aufsuchen, seine Stärke, seine Wegweisung auch. Und das ist so wichtig. Und das ist gerade auch für Theologen wichtig. Sie wissen, wir bilden in diesem Hause ja auch Theologen aus, die wir uns wissenschaftlich mit diesen ganzen Fragen immer wieder auseinandersetzen. Dass wir wissen, dass alles ist nur zielführend, wenn es die persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott stärkt. Und deswegen brauchen wir das, was man eine gesunde Jesusfrömmigkeit nennt. Dass wir nicht einfach nur abstrakt über theologische Denkfiguren reden, sondern dass alle Theologie dazu dient, dass wir den Herrn Jesus Christus mehr ehren und lieben und ihn besser kennen und ihm inniger dienen. Dem soll alle Theologie auch dienen, zu Gottes Ehre, dass wir ihn suchen. Und das ist das Vorrecht des Glaubens, dass er in dieser übernatürlichen persönlichen Beziehung zu einem lebendigen Gott leben darf. Wir sehen ihn noch nicht mit unseren Augen, wir sind keine Schwärmer. Wir haben nicht Visionen oder hören irgendwelche seltsamen Dinge. Das hat uns die Bibel nicht versprochen. Und doch ist diese persönliche Beziehung eine echte Beziehung. Solcher Glaube steht hier also, naht sich zu Gott, er sucht Gott und er will Gott gefallen. Ein alter Seelsorger hat das immer die Unmittelbarkeit des Christseins genannt. Wir leben in einer unmittelbaren Beziehung zu unserem Herrn. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig auch zu sagen, diese durch und durch persönliche Beziehung ist keine Gefühlsduselei. Sie gründet nicht auf irgendwelchen inneren Stimmungen und Empfindungen, so nach dem Motto, jeder hat seinen persönlichen Gott und jeder hat seinen persönlichen Glauben. Sondern diese persönliche Beziehung hat ein objektiv vorgegebenes Fundament, das außerhalb meiner Erfahrung liegt, außerhalb meiner Empfindung, außerhalb meiner selbst. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein echtes Gegenüber. Das ist nicht so eine spirituelle Vereinigung mit dem Universum, sondern es ist ein echtes Gegenüber. Und auch das wird in Vers 6 nochmal betont. Sehen Sie bitte genau hin, da steht, wer Gott gefallen will, zu ihm nahen will, der muss glauben, dass er ist. Das heißt, dass er wirklich ist, dass er da ist. Das ist nicht nur ein subjektiver Glaube, so ein bisschen religiöse Versenkung. Und das führt uns schon zu dem letzten Punkt, was dieser Glaube ist. Er empfängt ein übernatürliches Zeugnis, er lebt in einer übernatürlichen Beziehung. Und schließlich, dieser Glaube vertraut einer übernatürlichen Person. Das ist der sechste und letzte Punkt. Dieser Glaube vertraut einer übernatürlichen Person. Das heißt, ein Christ muss etwas Bestimmtes glauben. Ja, es wird ja heute häufig gesagt und manchmal gerade auch von Intellektuellen oder Künstlern, naja, dieser Gott da, ich bin schon ein gläubiger Mensch, ich habe aber da nicht so einen bestimmten Gott, brauche das nicht so eng und so praktisch, nach dem Motto, das ist der Glaube fürs niedere Volk, sondern ich habe da so meine Gottesvorstellung, die sich auch wandelt und die man gar nicht so direkt definieren und beschreiben kann. Es ist kein Name, es ist das Göttliche, an das ich glaube. Und schauen Sie, genau dagegen steht Vers 6. Gott hat sich definiert. Gott hat sich biblisch festgelegt auf einen Namen. Und das ist so wohltuend, das ist so nüchtern. Verstehen Sie, in dieser übernatürlichen Beziehung, da gibt es auf der anderen Seite einen konkreten Beziehungspartner. Ich greife da nicht einfach in einen allgemein religiösen Nebel hinein. Sondern da ist ein eindeutiges Gegenüber da. Der Glaube vertraut einer übernatürlichen Person. Der muss glauben, dass er ist, sagt der Hebräerbrief. Und dass er ist, das meint nicht, der muss glauben, dass es irgend so einen Gott gibt, sein höchstes Wesen, eine erste Ursache, einen unbewegten Beweger, eine universale kosmische Energie. Nein, das ist nicht gemeint. Der muss glauben, dass da irgendwo was Göttliches ist. Sondern der muss glauben, dass er ist, und zwar so ist, wie er sich uns in seinem Wort selbst offenbart hat. Das ist gemeint. Der muss glauben, dass Gott ist. Der muss Gott begegnen als dem, der sich in der Bibel zeigt. Souverän, heilig, persönlich, gerecht, voller Liebe. Aber auch mit heiligem Zorn gegen die Sünde. Mit unvorstellbarer Langmut, mit Allmacht, Klarheit und erschreckender Präsenz. Das alles ist Gott. Und wissen Sie, deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Person immer besser kennenlernen. Auch damit wir sie unterscheiden können. Von Verfälschungen, von Karikaturen, mit denen uns der Teufel von Gott wegziehen will. Was macht der Teufel denn? Der Teufel ruft uns nicht zu sich persönlich, da würde keiner hinkommen. Sondern der Teufel will uns zu falschen Göttern rufen. Der Teufel zeichnet Fälschungen von Gott und will die Menschen darauf ausrichten, weil er uns anders nicht kriegt. Und schauen Sie, deswegen wollen wir hier sehr genau sein. Es geht nicht um das Gottesbild. Es wird ja so oft so, was hast du für ein Gottesbild, was habe ich für ein Gottesbild? Das sind alles nur so subjektive Vorstellungen. Wir sollten den Begriff am besten vermeiden, weil er unheimlich missverständlich ist. Es geht um die Frage, wer ist diese Person? Nicht darum, was für ein Gottesbild hast du, sondern vor welchem Gott stehst du? Das ist doch entscheidend. Und deshalb muss ich an dieser Stelle noch aus aktuellem Anlass eine kurze Bemerkung machen zu diesem ausgesprochen erfolgreichen Roman, der in den letzten Monaten so viel Aufmerksamkeit gefunden hat, auch in christlichen Kreisen, von William Paul Young, Die Hütte. Untertitel: Ein Wochenende mit Gott. Englisch, der englische Originaltitel lautet The Shack, also Die Hütte, von Paul Young, 2007. Erschien in Amerika 2009 dann die deutsche Übersetzung im Ullstein Verlag, und im christlichen Bereich wird es durch Gerd Medien vertrieben. Dieser Paul Young war Sohn von Missionaren in Papua-Neuguinea, arbeitete als Büroangestellter und Nachtportier, wurde Mitarbeiter einer Gemeinde, erlebte eine tiefe Krise und hat danach dann dieses Buch geschrieben. Er sagt, er wollte es eigentlich als Weihnachtsgeschenk für seine Kinder, um ihnen eine Geschichte zu erzählen, die ihnen Freude macht und durch die sie ihren Vater besser verstehen würden und den Gott, den ihr Vater so sehr liebt. Das ist gut gemeint, dieses Buch. Es ist teilweise ganz nett zu lesen, teilweise vom Stil her auch etwas, das ist Geschmackssache, würde ich sagen. Aber der Mann hat erst keinen Verlag gefunden, hat es im Selbstverlag rausgegeben, und inzwischen ist ein solcher Renner draus geworden. Das Ganze ist vertrieben in mehr als 25 Ländern inzwischen, glaube ich, in viele Sprachen übersetzt, und der Autor will damit so viel Geld verdienen, dass er einen Film machen kann. Und es soll ein abendfüllender Film gedreht werden, der weltweit ein großes Publikum erreicht und, Zitat, so schreibt er auch in diesem Buch, ein akkurates, also ein genaues Bild vom Wesen und Charakter Gottes zeichnet für eine Menschheit, die sich aus tiefstem Herzen nach einem solchen Gott sehnt. Das ist also die Absicht. Man will in diesem Film und auch in diesem Buch ein akkurates Bild vom Wesen Gottes zeichnen. Und dann erzählt er eben eine Geschichte, dass von einem Christen jüngste Tochter Missy entführt wird und schließlich ermordet. Und er darüber mit Gott ins Hadern kommt. Und dann erhält er 4 Jahre später eine rätselhafte Einladung vom Papa, der ihn für ein Wochenende in die Hütte einlädt. Und dieser Papa erweist sich dann als Gott. Aber Gott ist dann schließlich, erscheint in der Gestalt einer großen, wie es dort heißt in dem Buch, einer großen, dicken Afroamerikanerin. Und dann gibt es eine kleine asiatische Frau mit melodiöser Stimme, die sich Sarayu nennt, das ist der Heilige Geist. Und schließlich kommt natürlich noch Jesus dazu, der als gutmütiger, grinsender Handwerker dargestellt wird, Zitat, guter alter Junge, er hat Gefallen am Kochen und Gärtnern und der den Papa dann als Scherzkeks bezeichnet. Und auf den restlichen etwa 200 Seiten werden dann Begegnungen dieses Mannes, der die Tochter verloren hat, mit diesen drei Personen der Gottheit gezeichnet. Das soll deutlich machen, dass Gott tröstet, dass Gott lieb ist, dass Gott den Menschen hilft, mit ihren Verwundungen fertig zu werden und so weiter. Es wird dann teilweise etwas esoterisch, wenn sich Mac mit seinem längst verstorbenen Vater versöhnt oder wenn er 4 Jahre später die ermordete kleine Missy nachträglich irgendwie beerdigt und dieser Raju, also der Heilige Geist, am Grab dann ein Lied singt. Das ist alles sehr, sehr mystisch. Ja. Aber das Wichtige ist, das Buch verstößt gegen das Gebot, dass wir uns von Gott kein Bildnis machen sollen. Und es zeichnet ein völlig anderes Bild von Gott, als es uns die Heilige Schrift gibt. Es ist das Produkt menschlicher Fantasie, angereichert mit einigen esoterischen Momenten, mystischen Versatzstücken. Und er will ja ein Bild vom Wesen und Charakter Gottes zeichnen. Aber das Bild, das er zeichnet, ist ein völlig falsches Bild von Gott. Es verharmlost Gottes Liebe. Es bringt alles in so menschlich-mystische Formen hinein. Es verschweigt die Gerechtigkeit Gottes und die Heiligkeit Gottes. Ja, dieser kumpelhafte Papa, das ist Gott nicht. Und die Menschen, die das lesen, die werden im Grunde genommen getäuscht und betrogen, weil sie eine völlig falsche Vorstellung davon bekommen, wer Gott wirklich ist. Das Problem der Sünde kommt überhaupt nicht angemessen vor. Die Wirklichkeit der Hölle und der ewigen Verdammnis. Sondern es entsteht so der Eindruck, ja, der Papa, der macht's dann schon gut. Verstehen Sie, jemand, der dieses Buch liest, der kann nicht erkennen, dass er als Sünder und Verlorener vor Gott steht. Und dass, wenn er nicht zu Jesus findet, dass er dann in der Verdammnis landet. Das kann er nicht verstehen, wenn er dieses Buch liest. Und im Gegenteil, diese Angst wird ihm eher genommen. Weil ja der Papa so harmlos ist. Und von daher muss man sagen, ist dieses Buch eine Gefährdung. Eine Gefährdung, so gut es gemeint ist, so nett es sich auch liest. Aber es vermittelt eine Vorstellung von Gott, die nicht dem entspricht, was und wer Gott wirklich ist. Der Hebräerbrief sagt, er muss glauben, dass er ist. Und zwar, dass er ist, so wie er sich in der Bibel offenbart hat. Der Glaube vertraut einer übernatürlichen Person. Und meine Lieben, Gott hat gesagt in 1. Johannes 3, dass wir ihm einmal von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen werden. Und dann kommen wir nicht durch mit solchen esoterisch, humanistisch, kindisch geprägten Vorstellungen. Dann wird es das große Erschrecken geben. Und wohl dem, der schon hier vor Gott erschreckt. Wohl dem, der schon hier, weil er der Bibel vertraut, weiß, dass es ein heiliger Gott ist. Ein Gott, den wir als Sünder fürchten müssen, weil Gott mit der Sünde nicht spielt. Aber ein Gott, zu dem wir als Sünder flüchten dürfen, weil er uns liebt, weil er seinen Sohn geschickt hat, um uns zu retten und alles für uns zu tun. Und schauen Sie gerade, weil wir diese Person zurzeit mit unseren natürlichen Augen noch nicht sehen können, ist es umso wichtiger, dass wir sie dennoch gut kennen. Und dass wir uns auf zuverlässige, richtige Informationen stützen. Und deshalb ist dieses Buch so gefährlich, weil es Menschen darüber täuscht, mit wem sie es wirklich zu tun haben. Der Glaube vertraut einer übernatürlichen Person. Nur wenn ich weiß, wem ich begegne, kann ich mich ihm gegenüber richtig verhalten. Das gilt doch schon Menschen gegenüber. Wenn ich den Menschen völlig falsch einschätze und mir keine Vorstellung davon mache, wer er ist, was er bedeutet, Dann kann ich ihm nicht richtig begegnen. Und so ist es so wichtig, dass wir wissen, wer Gott ist. Und Gott hat uns seinen Namen mitgeteilt. Gott hat sich uns offenbart. Und Gott hat uns sein im recht verstandenen Sinne menschliches Gesicht in Jesus Christus zugewandt. Er ist Mensch geworden in seinem Sohn. Und dieser Herr Jesus Christus hat sowohl die Macht und die Heiligkeit und den Ernst, als auch die Liebe und die Hingabe und die Opferbereitschaft dieses heiligen Gottes uns demonstriert und vorgelebt und offenbart, und er hat gesagt, so ist Gott. Und der Sünder, der sich so dem heiligen Gott in die Arme wirft, der um Rettung fleht, der sich beugt, der zugibt, wie angewiesen er ist, der wird angenommen. Und der findet nicht nur einen harmlosen Paps, sondern den echten Vater, der uns liebevoll in seine Arme nimmt und auf den wir uns ganz und gar verlassen können. Und so lebt der Glaube in einer echten Beziehung mit Gott, die sowohl persönlich als auch übernatürlich ist. Was für ein Vorrecht. Verstehen Sie, dieser Vers 6 zeigt uns, zum Glauben, zum biblischen Glauben gehört die sachlich objektive und die persönliche Seite. Da ist eine unveränderliche, ewige Wahrheit, auf der wir stehen können, felsenfest, unveränderlich. Und der ganze hoffnungslose Relativismus der Postmoderne findet hier seine Antwort auf dem Boden der Bibel. Und da ist andererseits dieses persönliche Vertrauen, die persönliche Hingabe, mit der ich den heiligen Gott und sein heiliges Wort beim Wort nehme und mich an ihn klammere und mich an ihn binde und ihm sage, und bitte hilf mir, Herr, ich brauche dich. Das ist der Glaube. Und dann noch ein allerletzter Hinweis aus Vers 6. Diese persönliche Beziehung zu einer übernatürlichen Person, die ruht auf einem festen Fundament, aber sie ist auch etwas Wechselseitiges. Hier steht, dass wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Verstehen Sie, Gott handelt nicht nur an uns, sondern Gott reagiert auch auf uns. Auch das macht die persönliche Dimension deutlich, dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Das heißt, Gott will, dass ich ihn tatsächlich suche, dass ich täglich zu ihm komme, dass ich ihn mit meinen Anliegen bestürme, dass ich ihm mein Herz ausschütte. Gott will das. Und er sagt, ich werde darauf reagieren. Ich walte nicht wie eine Ananke, wie ein namenloses Schicksal über deinem Leben. Ich bin der dich führt, der dich hält, der dich bewahrt, der alles zu deinem Guten führt, ja. Aber ich bin der zugleich, der Persönliche, der deine Gebete hört, der antwortet auf deine Fragen, der die belohnen wird, welche ihn suchen. Das ist diese Wechselseitigkeit. Auch das macht dieser Vers 6 so wunderbar deutlich. Und dann will Gott uns lohnen, nicht im Sinne eines Verdienstes, sondern im Sinne eines Geschenks. Wir sollen damit rechnen, dass Gott auch reagiert. Wir können ihn nicht auf eine bestimmte Reaktion festlegen. Wir können Gott nicht zwingen, bestimmte Dinge zu tun, die wir gern hätten. Aber wir dürfen wissen, dass er echt und persönlich reagiert. Das macht dieser Vers 6 auch deutlich, dass er denen, die ihn sucht, Lohn gibt. Und wir wollen es nicht halten wie jene Leute, die Spurgeon im Blick hatte, als er sagte, wenn Gott seine Kinder überraschen will, dann muss er nur ihre Gebete erhören. So wollen wir nicht sein. Wir wollen das nicht als erstaunlich empfinden, wenn Gott unsere Gebete hört, sondern als wunderbar, als dankenswert, weil er der Gott ist, der auch auf uns reagiert, ganz persönlich. Und wir wollen ihm so vertrauen und ihn so anrufen. Liebe Gemeinde, der Hebräerbrief will uns das zurufen. Er will sagen, macht euch klar, was für einen großartigen Glauben ihr haben dürft, wenn ihr zu Jesus gehört. Was für eine übernatürliche Ausstattung der heilige Gott euch geschenkt hat. Und mit diesem Glauben, da kommt ihr wirklich durch. Komme, was wolle. Dieser Glaube trägt, weil dieser Herr trägt. Und er schenkt uns eine übernatürliche Gewissheit. Dieser Glaube hat ein übernatürliches Verständnis. Dieser Glaube findet übernatürliche Informationen. Dieser Glaube empfängt, das haben wir heute gesehen, ein übernatürliches Zeugnis. Er lebt in einer übernatürlichen Beziehung. Und er vertraut einer übernatürlichen Person. Was für ein Glaube. Und dieser Glaube, der hat massive Auswirkungen in unserer ganzen Biografie, in unserer ganzen Lebensführung. Und das wird der Hebräerbrief ab nächsten Sonntag beweisen. Das heißt, der Hebräerbrief hat es schon bewiesen, aber wir werden das ab nächsten Sonntag nachvollziehen. Wenn wir uns dann die einzelnen Typen, die einzelnen Menschen angucken, die der Hebräerbrief jetzt als Beweis dafür anführt, der sagt, schau, was für ein Glaube. Und wie hat er sich im Leben dieser Persönlichkeiten in ganz verschiedenen Jahrhunderten bewährt und ausgewirkt. Sieh dir den Kain und Abel an. Sieh dir Henoch an. Sieh dir Noah an. Sieh dir Abraham an. Sieh dir Mose an. Sieh dir Stephanus und all die anderen. Wir werden das sehen und schauen, wie dieser lebendige Glaube sich auswirkt und wie er sich auch in deinem und meinem Leben weiter auswirken will. Ich komme zum Schluss. Lasst uns das wirklich nochmal festhalten. Was für ein wunderbarer Glaube ist das, den Gott uns schenkt. Den können wir nicht machen. Das liegt nicht daran, dass wir so einen starken Glauben haben, sondern es ist der eine echte christliche Glaube,
zu dem Gott uns ruft, zu dem er uns einlädt und den er uns aber auch schenkt und den wir ergreifen, wenn wir uns an Jesus klammern. So groß ist das. Und darum ist es nicht so schlimm, wenn wir jetzt noch mitten in einer ungläubigen Welt leben, in einer Welt leben, die uns oftmals bedrängt. Das ist nicht so schlimm. Egal, wo wir sind, hier in Deutschland oder im Ausland oder in Berlin oder wo auch immer. Es ist nicht so schlimm. Wir sind jetzt schon sicher. Wir stehen schon jetzt auf dem Boden der Freiheit, wie die 4000 in der deutschen Botschaft in Prag. Und wir dürfen jetzt schon wissen im Glauben, es kommt der Tag. Da dürfen wir dann endgültig nach Hause fahren. Es kommt der Tag, da dürfen wir endgültig heim, so wie es in Prag schließlich passiert ist, am 30. September 1989, nachdem viele 6 Wochen ausgeharrt hatten auf dem Grundstück der Villa Lobkowitz. Am 30. September 1989, am Abend, da kam der Bundesaußenminister, das war Genscher damals, nach Prag. Es hatte langwierige Verhandlungen davor gegeben mit der Führung der DDR. Man hatte gesagt, das sind unsere Staatsbürger, sie sind auf dem Boden unserer Botschaft und wir werden sie nicht preisgeben. Und dann am Abend des 30. September, manche haben es im Fernsehen vielleicht dann nachträglich verfolgt, dann trat Genscher mit dem deutschen Botschafter dort in Prag und mit einigen anderen auf den Balkon der Villa Lobkowitz und im Garten standen die Menschen dicht an dicht gedrängt und sie ahnten, jetzt würde etwas Besonderes passieren. Und dann sagte der Bundesaußenminister, liebe Landsleute, wir sind heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland bevorsteht. Und die letzten Worte, die Genscher sprach, gingen unter im Jubel und die Menschen fielen sich um den Hals. Und sie wussten, jawohl, jetzt geht es endgültig nach Hause. Wir sind bewahrt worden. Wir werden nicht wieder ausgeliefert. Wir kommen nicht in die Gefängnisse. Wir werden nicht Stasi verhören und Folter unterzogen. Wir kommen jetzt nach Hause. Unbeschreiblicher Jubel erfüllte den Garten. Bis Anfang November reisten dann in 3 Wellen insgesamt 15.000 Flüchtlinge über Prag in die Bundesrepublik Deutschland aus. Und am 9. November schließlich fiel die Berliner Mauer. Sternstunde der deutschen Geschichte. Und diese Sternstunde ist ein schwaches Bild für das, was der Herr Jesus Christus dem Glauben schenkt. Schon jetzt sind wir in einer übernatürlichen Weise sicher und geborgen. Wir leben exterritorial als Christen, wie die Deutschen auf dem Botschaftsgelände. Wir sind immer noch bedrängt. Immer noch sind wir einer oftmals feindlichen Welt ausgesetzt. Aber wir sind dennoch geborgen. Und es kommt der Tag, da kommt nicht ein Außenminister, sondern da kommt der Herr selbst. Und dann wird er uns endgültig nach Hause holen. Und die einen holt er nach Hause ganz individuell, ganz persönlich, in der Stunde ihres Todes. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann ist das Sterben nicht einfach ein Abtreten oder ein Weggerissen werden, sondern ist es der Herr selber, der dich abholt und der dich endgültig nach Hause holt. Und die noch leben, wenn Jesus wiederkommt, die holt er dann gemeinsam heim. Und wir werden das jetzt auch gleich im Abendmahl uns vor Augen führen. Denn Paulus hat gesagt, so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und auf diese Wiederkunft des Herrn gehen wir zu. Und wenn wir das wissen, dann können wir auch morgen getrost wieder in unsere Alltagswoche reingehen. Weil der Herr immer bei uns ist und weil er uns sicher ans Ziel bringt. Amen.